gut. Wir haben Jesus angenommen als unseren Erlöser, als unseren Retter und als Helfer, wie er einfach ist. Und wir können eben mit diesem Jesus in unserem Leben siegreich sein. Das ist heute das Thema, siegreich mit Jesus. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus den Fürsten dieser Welt, den Satan, besiegt hat, gerichtet hat, entmachtet hat, und dass er uns aus diesem Machtbereich der Finsternis versetzt hat. Das lesen wir in Kolosser 2,15 und Kolosser 1,13. Johannes 16,11 sagt uns, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das heißt, er ist verurteilt und das Urteil wird an ihm vollzogen. Das, was schon aufgeschrieben ist, das ist ganz sicher. Aber trotzdem haben wir immer noch das Problem, dass finstere Mächte ihr Unwesen treiben. Aber wir müssen uns fixieren auf diese Wahrheiten, die uns die Bibel hier mitteilt, weil das ist die höhere Wahrheit. Das sind die rechtlichen Tatsachen, die uns, den Christen, gehören. Und da müssen wir unseren Glauben nehmen und unseren Glauben daran hochziehen und hochhalten. Wir müssen uns auf diese Schriftstellen fixieren, darauf feststehen und nicht loslassen. Wir befinden uns noch auf der Erde, im jüdischen sichtbaren Bereich. Und auf dieser Erde ist halt noch nicht alles so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, wie es eines Tages werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Deshalb kämpfen wir da einen Glaubenskampf. Und da bist du nicht der Einzige, sondern es ist ein Kampf, den alle Glaubensgeschwister kämpfen oder kämpfen müssen unterm Strich, um nicht unterzugehen. Durch diesen oder in diesem Glaubenskampf kann eben durch den Glauben das für dich offenbar werden, dass du versetzt bist aus der Finsternis, dass der Satan besiegt ist. Oder wenn du ihn schalten und walten lässt, dann sieht es halt einfach in deinem Leben nicht so rosig aus. Es ist nun einmal so, dass wir hier auf der Erde es noch mit finsteren Mächten zu tun haben. Und das verwirrt manche Christen. Die Bibel sagt so und so und es sieht aber in meinem Leben ganz anders aus. Und ich kann das verstehen, dass da Verwirrung entsteht. Das kenne ich zu Genüge aus früheren Zeiten. Im Laufe der Jahre, möchte fast sagen Jahrzehnte, habe ich es aber gelernt, was Sache ist. Und ich möchte es heute einfach mit euch, ja, wie sagt man so schön, teilen, euch weitergeben, weil wir sollen ja alle siegreich sein. Wir sollen alle offenbar werden als die Söhne und Töchter Gottes, als die Sieger in Christus Jesus. Und deshalb dieses Thema heute, dass wir siegreich mit Jesus sein sollen und dürfen und können und wollen natürlich, oder? Wer will schon nicht siegreich sein im Leben? 2. Korinther 10,3 sagt uns der Paulus, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also im natürlichen Bereich, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Wir kämpfen nicht nach irdischer, menschlicher Art und Weise mit Schwertern und Messern und Pfeil und Bogen oder Panzer und Raketen. Unsere Waffen, schreibt er weiter, unsere Waffen des Kampfes sind nicht irdisch, fleischlich, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Festungen natürlich auch nicht als Stein oder Beton oder Stahl, sondern es sind geistliche Festungen. Festungen in den himmlischen Regionen und vor allem auch Festungen in den Köpfen oder in den Herzen der Menschen. Diese Festungen, die Menschen im Herzen tragen oder im Kopf haben, habe das immer schon so gemacht. Ich bleib da dabei, ganz partout, auch wenn es 100-mal falsch ist. Das sind Festungen und das soll man mit diesen geistlichen Waffen zerstören. Natürlich erst einmal jeder in seinem Kästchen da oben und in seinem Herzen oder auch, wenn du Fürbitter bist, in den Herzen dessen, für die du betest. Und hier fügt der Paulus noch an, schlussendlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ganz eine wichtige Aussage, das ist Zielsetzung. Dass wir in Jesus stark werden, nicht in der eigenen Kraft, in unserem schlauen Wissen, sondern in der Macht seiner Stärke, in der Macht des Geistes, in der Macht des Heiligen Geistes, ja, in der Macht dieser Waffen, die uns gegeben sind. Oder wenn jemand sagt, ja, Waffen, das klingt mir zu militant, du kannst es auch Werkzeuge nennen. Es ist das Gleiche, aber es ist alles gut. Aber wir müssen lernen, mit diesen geistlichen Wahrheiten, mit diesen Kräften, was eben diese Waffen oder Werkzeuge sind, umzugehen. Und wie macht man das? Da gibt es den super Spruch, Übung macht den Meister. Erst muss man es theoretisch lernen, dann muss man es anwenden, üben, lernen, Fehler machen, wieder korrigiert werden, siegreich sein und Freude haben und sagen, ah ja, jetzt habe ich es kapiert, so geht es, mache ich so weiter, da bin ich wirklich auf der richtigen Spur, dann bist du richtig dran. Epheser 6,12 sagt er uns Ähnliches, denn unser Glaubenskampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Er sagt es klar, nicht gegen Fleisch und Blut. Und er zählt hier auf, Mächte der Finsternis, Weltbeherrscher, Gewalten und so weiter, geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, in der geistlichen Welt. Ja, nicht oben im Himmel bei Jesus und beim Vater, da sind die nicht. Aber in der geistlichen Region rund um diesen Erdball, hier ist das ist hier gemeint. Jetzt habe ich diesen Vers noch aus der Hoffnung für alle Übersetzung herausgeschrieben, weil das klingt noch viel einleuchtender. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also diese Übersetzung kommt hier ein bisschen deutlicher und klarer, verständlicher rüber. Also denk dran, du kämpfst nie gegen einen Menschen. Also selbst dann nicht, wenn ein Mensch gegen dich geht. Der Kampf muss immer sein gegen den Geist, der ihn treibt. Ja, das heißt nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst, aber lass dich nicht aufs Glatteis der Rache und des Streits verführen. Ja, da kann es passieren, dass du auch auf die Nase fällst. Bleib in der Liebe, da bist du am besten gesichert. Und wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Die satanischen Mächte, die dämonische Welt, das sind unsere Feinde, unsere Widersacher. Ja, die herrschen über die gottlose Welt, im Unsichtbaren, in der geistlichen Welt und treiben ihr unheilvolles Wesen. So wird es hier ausgedrückt. Jetzt weißt du, wer der Feind ist. Nicht Menschen, sind auch nicht die Politiker. Es ist auch nicht die Mafia oder sonst irgendwas. Das sind die Geister, die dahinter stecken. Und wenn diese Mächte dahinter gebunden werden, zerschlagen werden, vernichtet werden, dann ticken die Menschen wieder ganz anders. Und hier ist die Ursache zu suchen. Mit den Geistern der Bosheit in der Himmelswelt haben wir es leider noch zu tun. Sie sind zwar rechtlich besiegt, weil Jesus alle besiegt hat, aber sie attackieren uns immer noch. Sie schießen auf uns mit allen möglichen Problemen oder dummen Gedanken und wollen uns eben entweder verführen oder blockieren in unserem Segensleben. Die Religion zum Beispiel, da steckt auch so ein Weltbeherrscher der Finsternis hinten dran. Sie täuscht die Menschen und hinterher, wenn es dann nicht klappt, weil sie getäuscht wurden, sind sie plötzlich enttäuscht. Ja, da wird es klar. Also erst wird man getäuscht, da ist man vielleicht noch begeistert und dann klappt es nicht, dann ist man enttäuscht, dann ist man frustriert und verletzt und will unterm Strich selbst von Jesus nichts mehr wissen oder von der Religion nichts mehr wissen, nur weil ihm das Falsche gesagt wurde. Und darum muss den Leuten das Richtige gesagt werden, dann spielt Religion erstens keine Rolle mehr, zweitens, wenn die Menschen diesen Jesus wirklich kennenlernen, wie er ist, dann wollen sie den Jesus nicht mehr hergeben und nicht mehr eintauschen gegen irgendein holzgeschnitztes Büschchen, das man aufs Fensterbrett stellt oder so. Weil Jesus der Lebendige ist, der Auferstandene, der ist für uns und ist mit uns und obendrein ist er der Allmächtige. Selbst wenn es bei den Finsteren heißt, vom Weltbeherrschern der Finsternis, Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, dann machen wir eigentlich einen Pustekuchen, weil Jesus weit oben drüber steht. Das ist das Schöne. Wir haben den als unseren Herrn, als unseren Gott, als unseren Helfer, der weit und hoch über die ganzen Mächte der Finsternis zusammen ist. Und da bleibt er auch. Das wird sich niemals ändern. Der Vater hat ihm, nachdem er auferstanden ist, diesen Namen gegeben, sagt die Bibel, der über alle anderen Namen ist. Ja, Namen repräsentieren immer die Person. Gut, also Religion täuscht, Aber die Wahrheit, sie täuscht nicht, sondern sie gibt dir Glauben, sie gibt dir die Beziehung zu Jesus, zum Vater. Darum wollen wir immer die Wahrheit sehen. Manche wurden getäuscht und haben so diese Meinung, ja, der Herr macht schon alles, ich muss ja nichts machen, der Kampf ist die Sache des Herrn, ich setze mich jetzt auf meinen Schaukelstuhl, der Herr macht schon alles für mich. Da wird er hinterher enttäuscht, weil es eine Täuschung ist. Das andere Extrem, der meint, er muss alles tun, er muss für alles glauben, er muss kämpfen, er muss... Und der Herr tut nichts. Ist auch dann enttäuscht nach dieser Täuschung. Es muss nämlich ein Zusammenspiel sein. Ja, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Jesus, wo du geführt bist. Wie musst du deinen Teil tun und welchen Teil tut der Herr? Wie können wir zusammenarbeiten? Und es ist auch nicht immer das Gleiche. Es gibt Dinge, da sagt der Herr, lass du die Finger weg, ich kümmere mich drum. Gibt's aber nicht immer. Gibt aber auch andere Situationen, wo der Herr sagt, komm, auf geht's, jetzt geh im Glauben, jetzt mach dieses und jenes Schritt für Schritt. Ja, das kannst du auch alles aus der Bibel finden und trainieren und lernen. Also das ist ein Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch, zwischen Jesus und seinen Kindern oder Brüdern und Schwestern. Genau das ist es, was wir lernen. Das macht es lebendig. Man kann nicht irgendwie sagen, es gibt da ein Prinzip, genau nach dem musst du es machen. Das geht einfach nicht. Auch wenn es gestern so funktioniert hat, heißt es lange nicht, dass morgen wieder dasselbe Prinzip funktioniert, weil der Herr ist individuell. Jesus sitzt auf dem Thron und herrscht, sagt uns die Bibel. 1. Korinther 15, 25. Er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Jesus ist dabei, alle seine Feinde unter seine Füße zu tun. Da sehen wir diesen Prozess, weil immer noch welche Mächte der Finsternis ihr Unwesen treiben. Und er schreibt hier weiter im Vers 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also, diese Mächte der Finsternis, mit denen wir es zu tun haben, immer wieder mal, keine Panik, du bist nicht jeden Tag im Kampf mit irgend so einem Geist. Aber es kann solche Zeiten geben. Und wenn wir Christen diesen Kampf kämpfen, werden sie mit Jesus zusammen, wird der Kampf gekämpft, werden diese Feinde unter seine Füße getan. Ja, unter seine Herrschaft, unter seine Autorität, sodass sie nichts mehr tun können, dass sie schadlos gemacht werden. Und wenn du irgendwo einen Feind hast in deinem Leben, der dich schon seit Jahren oder Jahrzehnten pisackt und krank macht oder sonst irgendwas, dann kannst du diesen Kampf aufnehmen, bis er unter den Füßen Jesu gelandet ist. Und dann wird auch der ganze Spuk ein Ende haben. Der Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, ist praktisch gesagt ein prophetisches Wort, das sich ihm nach und nach erfüllt. Das heißt, es wird so geschehen, dass alles unter die Füße Jesu getan wird. Rechtlich sind schon alle Dinge unter seinen Füßen, in der Praxis wird es vollzogen. Und diese Aussage, alles hat er seinen Füßen unterworfen, habe ich nachgeschaut, steht sogar 7-mal im Neuen Testament. Und das ist dann schon mal eine Aussage, 7-mal. Das Gleiche ist also eine wichtige Sache. Musst du wissen, gerade wenn du im Gebet bist und wenn du so einem Feind widerstehst oder ihm das Recht nehmen willst, in deinem Leben zu herrschen, dann kannst du ihm dieses Wort, dieses Gotteswort, ja, um die Ohren hauen und er muss sich dem beugen, weil das Wort Gottes, gegen das kann der Feind nichts ausrichten. Ja, der Feind kann alles Mögliche ausrichten, aber gegen Gottes Wort, das im Glauben genommen wird und gesprochen wird, ist er einfach chancenlos. Weil Gott selbst zu seinem Wort steht und was er gesagt hat, ist fix und kann nicht umgekehrt werden. Nur eins, wenn es nicht geglaubt wird und im Glauben benutzt wird und ausgesprochen hat, ja, dann funktioniert es auch nicht. Darum ist es so wichtig, zusammenzuarbeiten, dass du als Kind Gottes das Wort Gottes nimmst, in dein Herz einpflanzt und mit deinem Mund aussprichst. Ja, weil nur wenn du diesen Glauben sprichst, schießt du einen Pfeil. Die Mächte der Finsternis schießen auch Pfeile auf uns. Dumme Gedanken. Ich zähle jetzt da nichts auf, weil das kennt jeder. Ja, Ängste und Sorgen und bis zur Panik und so weiter. Das sind diese Pfeile, die die finsteren Mächte gegen uns schießen, Schwierigkeiten bereiten, dass wir vom Glauben wieder ein bisschen Abstand nehmen. Das ist das Ziel. Aber wenn wir nicht zurückschießen, dann hört er nicht auf. Wir müssen sagen, was Sache ist. Wir sind schließlich in Jesus an der höheren Position. Ja, der Feind ist unter unsere Füße und nicht wir unter seinen. Deshalb ist es für Christen existenziell wichtig, zu wissen, was geschrieben steht und dann auch das einzusetzen, anzuwenden, so wie Jesus das auch tat, als der Feind ihn versuchte in der Wüste und ihm auch ein biblisches Wort sogar unterjubeln wollte. Spring doch runter von der Mauer da, die Engel, heißt es in der Schrift, kommen und fangen dich auf. Und Jesus hat aber gesagt, was wirklich für ihn das Rema jetzt ist, was geschrieben steht. Er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das war ein Schlag ins Gesicht von Satan. Und dann ist er wieder abgedeckelt. Er hat die Wahrheit gegen die verdrehte Wahrheit angewendet. Also nicht jedes Bibelwort ist zu jeder Zeit das Richtige. Ja, da sehen wir, Satan hat auch Bibelworte manchmal benutzt, um zu verführen. Aber er verdreht es einfach. Und wenn das Bibelwort aber vom Geist Gottes inspiriert ist, wie es jetzt bei Jesus war, dann ist es das Richtige und dann ist die Kraft dahinter und schlägt eben den Feind, den Lügner in die Flucht. Es herrscht in der geistlichen Welt eigentlich ein Krieg, wenn man es einmal genauso sagen darf. Ein Krieg um die Menschheit, ein Krieg um jeden einzelnen Menschen. Vor allem um das Herz des Menschen. Ja, der Satan ist nicht interessiert an dein Hab und Gut. Er ist interessiert an deinem Herzen. Wo hängt's hin? Ist es ein glaubendes Herz, ein liebendes Herz, das Jesus liebt, das Gott liebt? Oder ist es ein zweifelndes, ein enttäuschtes, ein böses Herz des Unglaubens oder so? Genau um das geht's. Um das Herz des Menschen wird gekämpft. Hat die Wahrheit oder hat die Lüge Raum im Herzen? Ist es Glaube, das das Herz lenkt oder erfüllt? Oder ist es nur Sinneserkenntnis, was man gehört oder gesehen hat? Es kämpft das Licht gegen die Finsternis. Es kämpft Jesus gegen Satan. Ja, und wir als Christen, wir sind Teil in diesem Gefecht. Ob du das jetzt willst oder nicht, du kannst nicht sagen, na, da gehöre ich nicht dazu. Wenn du Christ bist, stehst du in Gefecht und bist auf der guten Seite des Lichts. Wenn du kein Christ bist, steckst du genauso drin, aber noch dazu bist du auf der schlechten Seite, auf der finsteren Seite. Also ist es gut, auf der guten Seite zu sein mit Jesus, weil er ist der Sieger, das ist schon festgeschrieben. Das sind Gefechte, aber die Schlacht, der totale Sieg, gehört Jesus schon. In diesem Gefecht wird man attackiert. Leider, ja, wir wünschen uns auch alle, dass einmal Schluss ist mit diesem ganzen Tralala. Wird auch so kommen, wenn Jesus wiederkommt. Das ist auch fest. Aber das nutzt uns ja nichts. Momentan müssen wir in diesem Gefechten standhalten. Und wir sind nicht bloß immer in der Verteidigungsposition. Oh, der böse Satan kommt schon wieder. Nein, nein. Wir sind ja die Stärkeren. Wir stehen ja auf der Seite von Jesus. Wir attackieren Satan und sein Reich. Wenn wir beten, wenn wir proklamieren, dass Jesus Herr ist, wenn wir ihn loben, preisen und anbeten und wenn wir evangelisieren, das heißt den Menschen dieses Evangelium der Gnade weitergeben, erzählen von Jesus, Zeugnis geben, dann attackieren wir Satan und sein Reich. Und das ist gut, weil dann vielleicht wieder ein Herz für Jesus gewonnen wird. Ein Herz, das von neuem geboren wird, ein Geist, der von neuem geboren wird, der ewiges Leben empfängt. Also bleib du als Christ nicht passiv. Nicht Vogelstrauß-Methode anwenden, Kopf in Sand, dann sieht mich keiner, dann tut mir keiner was. Stimmt nicht, da kriegst du nur Arschtritte vom Satan. Da bist du eigentlich ein Verlierer auf der ganzen Strecke. Also bleib nicht passiv, da kommen wir jetzt drauf. Deshalb hat nämlich der Paulus geschrieben, dass die Christen die Rüstung ergreifen sollen und anziehen sollen. Dann kannst du nämlich siegreich sein. Mit dem Kopf im Sand wirst du einfach nicht siegreich sein. Wenn wir die Rüstung, die der Herr den Christen uns allen zugedacht hat, wenn wir die ergreifen und anziehen, dann können wir den Listen und den Attacken des Teufels widerstehen, wenn mal wieder so ein Angriff rollt. Ja, der Paulus sagt, Listen, von Satans Listen. Deshalb müssen wir die anziehen. Ich lese mal vor, Epheser 6 ab Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also die ganze Waffenrüstung, nicht jeder Teil. Und ja, er sagt hier von Listen der Verführung, die der Satan gegen dich aufbringt. Dann schreibt er weiter, deshalb, aus dem Grund, weil der Satan mit seiner List kommt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also ergreifen, das ist unser Teil. Ja, du kannst nicht sagen, Herr, zieh mir die Waffenrüstung an, sondern du musst sie kennen und du musst sie ergreifen im Glauben. Ja, nicht im Natürlichen, weil wir haben jetzt nicht eine römische Ritterrüstung. Es ist eine Bildersprache. Aber wenn da der böse Tag kommt, das heißt, der Tag, wo der Satan oder so ein böser Geist gegen dich auszieht, um dein Herz wieder zu verdrehen, um dir Schaden zuzufügen, um dir Zweifel einzujagen, Ängste einzujagen und so weiter, je nachdem, dann brauchst du eben diese Rüstung, um da zu widerstehen. Und dann sagt er, wenn ihr alles ausgerichtet habt, dass ihr stehen bleiben könnt. Ja, nicht umkippen, nicht fallen, sondern stehen bleiben. In solchen Situationen geht der Wind schon ganz schön, wenn so eine Attacke losgeht und alles rundherum nur noch schlecht aussieht, weil du schon fast umgefallen bist und dein Glaube schon wankt. Aber die sollen stehen bleiben können. Alles soll ausgerichtet sein. Also, Satan ist ein Menschenzerstörer. Satan bringt Krankheit, bringt Unfälle, macht Leute zu Drogensüchtigen, bringt Kriege zwischen Nationen, Kriege zwischen Menschengruppen und Clans, Streit in Familien und Beziehungen, in Ehen, Trennungen oder Unterdrückung, auch so ein Teil, das vom Satan kommt, macht die Menschen voller Ängste und Depressionen und so weiter. Und er will Menschen zerstören und vor allem auch die Christen zerstören, dass sie eben nicht mehr schaden können. Weil wir sind nämlich die, die ihm gefährlich werden können. Und das weiß er ganz genau. Wenn Christen wissen, wer sie sind, ihre Autorität ergreifen, ihre geistlichen Waffen benutzen, dann ist der Satan auf Rückzug. Da hat er eigentlich nichts dagegen zu setzen. Und wir breiten das Reich Gottes aus. Es wird immer weiter verkündet und demonstriert in Kraft, wenn Menschen wiedergeboren werden, gerettet werden, befreit werden, geheilt werden, in dem Segen Abrahams hineinkommen, dann breitet sich das Reich Gottes aus. Und gleichzeitig wird das Reich der Finsternis natürlich zurückgedrängt. Weil wo Licht ist, kann natürlich Finsternis nicht bestehen. Und der Paulus benutzt als Anschauungsunterricht für diese Rüstung einen römischen Soldaten. War halt zu dieser Zeit so das Nonplusultra. Warum hat nun ein Soldat eine Ausrüstung? Ist eigentlich auch klar, zum Schutz und dass er siegreich sein kann, oder? Und so beschreibt er es hier ab Epheser 6, ab Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. So hat er das hier bildlich dargestellt. Also, wenn die Konfrontation mit dem Feind kommt, dieser böse Tag, böse Zeit, dann musst du als Christ standhalten, widerstehen und als Sieger stehen bleiben zu können. Manchmal attackiert er uns, um uns zu berauben, manchmal attackieren wir ihn, um unsere Verheißungen in Existenz zu bekommen. Ja, das ist so ein Ringkampf, könnte man vielleicht sagen. Und so ein Kampf ist nicht unbedingt ein Vergnügen. Ein Kampf ist ein Krieg. Da werden Verletzungen gemacht bei einem Kampf. Da kriegt einmal der eine auf die Nuss und einmal der andere, oder? Im Ringkampf, einmal ist der oben, einmal ist der andere unten. So kann man das ein bisschen vergleichen. Aber wenn du immer wieder weißt, wer du bist und was der Name Jesus dir für Macht gegeben hat und wer mit dir ist und wer hinter dir ist, so kannst du immer oben bleiben. Verpenn es nicht. Lass dich nicht vom Teufel unterjochen, lass dich nicht unter seine Füße reindrücken. Das ist nicht dein Platz, sondern der Satan, der Feind, muss unter deine Füße, damit wir eben als Sieger hervorgehen aus solchen Kämpfen. Deshalb haben wir als Gott ist gut Gemeinschaft das Motto, Niederlagen werden nicht akzeptiert, weil wir wissen, in Jesus, in seinem Namen, haben wir den Sieg bereits. Auch wenn wir kämpfen, musst du wissen, ich muss eigentlich nicht jetzt den Sieg erringen, sondern ich muss den Sieg, den ich schon habe, proklamieren. Ja, das ist es, was die Schrift sagt, dass wir in Jesus den Sieg haben. Das ist eine ganz andere Position. Die Position eines Siegers einnehmen, die Position der Autorität einnehmen und wissen, wer du bist, wer Jesus ist und auch wissen, wer der Satan ist, der zwar sich aufblustert und groß tut, aber eigentlich nichts mehr ist, weil ihn Jesus bereits entmachtet hat. Und diesen Glauben musst du hochhalten, dann bist du schon auf der Siegestreppe. Und selbst wenn du mal eine Niederlage eingesteckt hast, dann steh wieder auf. Mach nicht einen Rückzieher und sag, oh, ich will aber nicht wieder kämpfen, ich will aber nicht wieder noch eine Niederlage. Dann sieh, wer du bist, sieh auf Jesus, was er für dich getan hat, steh wieder auf und kämpfe den guten Kampf des Glaubens, weil der Sieg gehört dir am Ende. Das ist einfach fix. Nur wenn ein Christ vorher aufhört, bevor die Schlacht gewonnen ist, kann es passieren, dass er Niederlage einsteckt. Nicht sagen, oh, jetzt ist aber Urlaub, jetzt brauche ich nicht mehr beten. Wenn du gerade mitten in einem Kampf steckst, kannst du nicht Urlaub machen. Das geht einfach nicht. Dann hast du verspielt. Kämpf den guten Kampf des Glaubens, bis der Sieg offenbar ist. Und dann kannst du einmal eine Ruhepause einlegen, eine Zeit lang. Aber doch immer ein bisschen wachsam bleiben, weil du weißt nie, wann wieder ein böser Tag kommt. Also seid wachsam, sagt die Bibel, klipp und klar. Aber nicht denken, ich muss jeden Tag kämpfen und dauernd ist der Teufel hinter mir her. Wenn du in dieser Position bist, dann musst du dich verändern. Dann musst du plötzlich umdrehen, nicht weglaufen, weil der Teufel hinter dir her ist, sondern stopp, umdrehen und dem Teufel widerstehen, haben wir vorhin gelesen. Damit du siegreich sein kannst, musst du widerstehen und musst die Waffen benutzen, die dir dafür gegeben sind. Was heißt nun, wenn ihr alles ausgerichtet habt? Und in der Bibel, in meiner Bibel zumindest, in der Anmerkung steht, bei diesem ausgerichtet, wenn ihr alles besiegt und überwältigt habt. Und das macht den Vers eigentlich viel, viel treffender. Nicht wir werden überwältigt oder werden besiegt, sondern wir besiegen und überwältigen die Feinde der Finsternis. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Also nicht wir weichen zurück und fliehen, sondern satanische Mächte, diese bösartigen Mächte, die ihr Unwesen treiben, die müssen vor dir fliehen, wenn du ihnen widerstehst. Wenn du fliehst, dann laufen sie dir hinterher und piesacken dich. Aber wenn du Stopp einraust, umdrehst und sagst, Stopp im Namen Jesu, hinweg mit dir, Satan, dann muss er dir gehorchen, weil du hast den Namen Jesus. Handle aus der Siegerposition in Christus, in ihm. Das heißt, an seiner Stelle, beauftragt, autorisiert von Jesus selber. Dann hast du wieder Ruhe. Das muss man lernen. Ja. Ich kann mich immer gut erinnern an früher, da hatte ich manchmal Tage und Wochen lang Phasen, da wo es mir nicht gut ging und wusste eigentlich gar nicht so recht, wieso und weshalb. Bis ich dann gelernt habe, den Mächten der Finsternis zu widerstehen. Und oft schlagartig oder in kürzester Zeit hat sich das Blatt geändert und mir ging es wieder gut. Rein jetzt bloß seelisch, so wenn du so rumhängst und nichts ist, so halb depressiv, dann gibt diesem Geist der Depression oder der Angst und Sorge, was dahinter steckt, einen Tritt im Namen Jesus. Benutze das Schwert des Geistes. Ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke, ist zum Beispiel hier ein Schwert des Geistes. Und jetzt schauen wir uns diese Waffen da einfach ein bisschen an, die uns da der Herr gegeben hat. Ja, nicht bloß anschauen, sondern dann auch benutzen, okay? Nicht, dass du es magst, da wie manche, die haben dann so ihre Waffen in der Vitrine ausgestellt, schön anzuschauen, nutzen da aber nichts, oder? Als erstes nennt er die Wahrheit. Er nimmt das Bild eines Gürtels her. Wahrheit, ich behaupte, die wichtigste Waffe. Auch wenn viele sagen, naja, Wahrheit, ein bisschen ein Gürtel, der hält halt alles ein bisschen zusammen. Nein, Wahrheit ist so wichtig, weil Wahrheit zerstört die Lügen. Und Lügen machen dich unfrei. Die Wahrheit macht dich frei. Die Lüge bindet, blockiert und hält dich gefangen. Wahrheit macht dich frei, sagt die Bibel klipp und klar. Und da gehört eben die Erneuerung des Sinnes, die Erneuerung des Denkens dazu, dass du die Wahrheit nicht bloß, ah, jetzt habe ich es gelesen, okay, und machst dein Ding wieder so weiter in der Lüge, in deiner Gewohnheit. Aber lass dich verändern. Lass dir von der Wahrheit deinen Sinn, dein Denken, dein Handeln verändern, so dass es gottgemäß ist, weil nur dann wird der Herr auch mit dir dabei sein. Der Herr wird nie irgendeinen Schmarrn bestätigen und segnen. Also ist Wahrheit schon eine sehr wichtige Sache. Erneuere deinen Sinn. Übrigens steht es in Römer 12,2. Die ganzen falschen Denk- und Sichtweisen der Traditionen, der Theologien und das ganze Zeug wird dann erschüttert und ausgerissen und weggetan. Viele Leute halten Dinge für hundertprozentig wahr und richtig, obwohl es total falsch ist. Obwohl es überhaupt nicht dem Biblischen entspricht, obwohl der Herr ganz was anderes gesagt hat, halten die Menschen das für 100% wahr und natürlich wollen sie das nicht loslassen, weil jetzt habe ich das schon immer so gemacht, ich habe es ja in der Schule schon so gelernt und das ist so, weil der sagt es auch und der macht so, aber das sagt gar nichts, wenn es nicht dem Wort des Herrn entspricht. Dann blockiert dich eben diese Lüge, diese falsche Wahrheit dein Leben lang. Schade, aber müsste nicht sein, aber ja, das ist es. Das sind die zum Beispiel jetzt, ja, die Marienwallfahrtsorte weltweit schon besucht haben und Maria hilft hier und Maria hilft dort. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Und die Quittung kriegt so ein Mensch auch früher oder später. Es kann schon sein, dass dieser Geist, der dahinter steckt, auch mal hilft. Aber er verlangt seinen Preis. Der Preis ist viel höher als das, was er dir da gegeben hat mit seinen Zeug, wie so manche behaupten, Maria hat geheilt oder die ganzen Tafeln, die da in Altötting an der Kapelle hängen und so weiter. Hat mit Jesus nichts zu tun. Maria hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Und er hat nie gesagt, was ich tue und was ich sage. Niemals. Er ist schließlich der Herr. Jesus hat schließlich am Kreuz für uns bezahlt. Und nicht die Maria. Und die Religion behauptet in ihrer Lüge, Maria, unbefleckte Empfängnis, Maria ist schon nicht als Sünderin auf die Welt gekommen und hat so einen Scheiß. Das ist genau das, was für Jesus richtig ist, wird die Religion auf Maria hingemünzt. Also, wie gesagt, Wahrheit oder Lüge. Du entscheidest, was du glaubst. Der Paulus sagt, der Herr erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr wisst. Ja, ihr sollt wissen, was die Wahrheit ist. Da braucht man ein bisschen Erleuchtung. Diese neutestamentlichen Wahrheiten vor allem erleuchten, diese ja, Erlösung in Christus Jesus, die Sündenvergebung, die Wiedergeburt, das Ganze, das erleuchtet. Ja, das haben die gesetzlichen Juden damals nicht kapiert. Der Nikodemus hat dann gesagt, wie soll ich von neuem geboren werden? Muss ich wieder in den Mutterleib zurück oder so? Ne? Das war der fleischliche Gedankengang. Er hat überhaupt nichts kapiert und Jesus sagte, du bist ein Lehrer Israels und weißt es nicht. Also eigentlich Blamage für diesen Mann. Aber genauso ist so kann die Lüge, das irdische Denken, das geistliche Denken der Wahrheit blockieren. Diese neutestamentlichen Wahrheiten, die ich schon über Jahre und Jahrzehnte lehre, die zerstören Festungen der religiösen Lügen. Diese falschen Vorstellungen, diese Meinungen, die Bibel nennt es auch Vernunftschlüsse. Ja, die Vernunft hat einen Schluss gezogen, so muss das sein, so könnte das sein. Den ganzen esoterischen Bereich, der ist auch ganz extrem. Ja, die ganzen Gedanken und Bedenken und Zweifel und Unglauben, es wird alles erschüttert, wird alles ja, rausgerissen, wenn diese neutestamentlichen Wahrheiten gelehrt werden und angenommen werden. Also darum, Hör nicht bloß einfach zu, hier rein und da wieder raus, sondern hier rein und drin festhalten. Und dann tun. Wenn du das anfängst, ja, darüber nachzudenken und wie du das umsetzen kannst, so bleibt es haften in dir, so wirst du umprogrammiert. Ja, du wirst nicht umprogrammiert, wenn du sagen kannst, ich habe aber letzte Woche wieder 5 Predigten gehört. Es ist gut, wenn du Predigten hörst, irgendwas bleibt dann schon mal hängen. Aber wenn du dich entscheidest, was sagt er, was ist, wie und was muss ich ändern, wo liege ich falsch, damit umgehst, dann wirst du viel schneller vorwärts kommen und erfolgreich sein. Menschen treffen oft total falsche Entscheidungen, ja, weil sie etwas nicht wissen, weil keine Wahrheit gelehrt wurde. Dann trifft man falsche Entscheidungen aus Unwissenheit. Nicht einmal, weil jemand ein böser Mensch ist oder sonst was, er weiß es halt einfach nicht. Manchmal werden Entscheidungen aus Angst und aus Unglauben oder auch aus Egoismus, ja, werden auch falsche Entscheidungen getroffen. Aber wisst ihr, falsche Entscheidungen können oft ganz fatale Auswirkungen haben. Das ist einfach so. Wenn du einmal den falschen Partner geheiratet hast, das ist ein Extrembeispiel, oder den falschen Beruf, der eigentlich gar nichts ist für dich, dann hat das Auswirkungen, dann funktioniert es nicht. Wenn du irgendwas machst, weil es der andere so macht, aber nicht dein Ding ist, dann falsche Entscheidungen. Und das ist oft eine ganz fatale Sache. Darum ist es so wichtig, die Wahrheit zu kennen, Gottes Pläne, Gottes Willen zu kennen. Und das ist eben diese Waffe, dieses Werkzeug der Wahrheit. Missachte das nicht. Lebe in der Wahrheit. Es ist nicht nur so ein kleiner Gürtel, der alles zusammenhält, wie schon manche Prediger gesagt oder geschrieben haben. Die Waffe Nummer 2, Gerechtigkeit. Er sagt, von Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, da haben wir schon oft gelehrt drüber, da sage ich jetzt nicht so viel. Gerechtigkeit ist dir gegeben, geschenkt worden. Damit hast du keine Verdammnis mehr, kein Sündenbewusstsein. Du brauchst keine Angst mehr haben vor Gottes Strafe. Die Anklage des Gesetzes ist weg. Das religiöse Leistungsdenken verflüchtet sich. Du kannst die Gnade Gottes ergreifen, ja, weil du die Verdammnis weg hast. Und es liegt an Gott und an seiner Gnade und seinem Gnadengeschenk. Und das kannst du annehmen. Ja, Geschenke kann man annehmen oder ablehnen. Dieses Geschenk kannst du zu 100% dankbar annehmen. Aber, wie gesagt, du kannst nichts hinzutun. Entweder du nimmst seine Gerechtigkeit, die hat 100%, oder du versuchst, eigene Gerechtigkeit mit hineinzubringen, dann hast du 0% unterm Strich. Du und ich, wir wurden gerechtfertigt und wir sind die personifizierte Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist, musst du erst einmal drüber nachdenken. Du bist in Christus die Gerechtigkeit Gottes. So, Nummer 3, Bereitschaft für das Evangelium des Friedens einzutreten. Das Evangelium den Menschen weiterzugeben, zu verkünden. Es muss verkündet werden. Wie sollen die Menschen gerettet werden, wenn ihnen niemand predigt, sagt der Paulus einmal. Es muss gepredigt werden, es muss zumindest dein Umfeld wissen, was Sache ist mit diesem Jesus. Und da brauchst du zwar Weisheit dazu, dass das Evangelium den Leuten nicht über den Kopf schlagen, sondern beten und zur richtigen Zeit die richtigen Worte, den richtigen Moment erwischen, dann passt es. Aber wir als Christen, wir bekennen uns zu Jesus und zu seinem wunderbaren Evangelium. Und so wird sich immer die Salbung, die Kraft freisetzen, wenn Jesus gepredigt wird, wenn von Jesus erzählt wird, wenn Zeugnis gegeben wird, setzt sich die Kraft frei zur Errettung von Menschen. Und bei manchen ist das Herz offen und es dringt ein und er wird errettet. Bei anderen ist das Herz nicht offen, es dringt nicht ein. Okay, dann und nicht, dann brauchst du ja auch keinen Kopf machen. Vielleicht ist der in 5 Jahren soweit, das ist auch möglich. Und dann predigt ihm ein anderer das Evangelium. Ist ja okay, du brauchst dich jetzt nicht verrückt machen dabei. Aber es ist Angriffswaffe, die wir hier haben. Wir greifen damit Satans Territorium an. Wir verkünden Jesus. Wir verkünden die Erlösung, die Rettung. Wir verkünden das Reich Gottes. Und am besten ist es, wenn das dann auch noch mit Kraft, mit Heilungen und Wundern begleitet wird und bestätigt wird. Weil das Reich Gottes ist in Kraft. Dann ist es perfekt, oder? Aber ja, wir haben da noch Luft nach oben. Aber wir gehen vorwärts, wir steigen aufwärts. Und es wird auch noch dazu kommen. Dann haben wir die Nummer 4, Glaube, ein Schild des Glaubens, sagt der Paulus. Dieser Glaube, dieser Schild, wehrt die feurigen Giftpfeile der Lüge, des Zweifels und der Anklage ab. Ja, wir wehren ab, wir halten den Glauben hoch. Aber ja, wenn wieder jemand kommt und sagt, du musst aber die Gebote halten, du musst aber dieses und jenes und überhaupt bist du ein ganz böser Sünder oder so, und du fängst dann an, darüber nachzudenken, naja, da bin ich nicht so perfekt und dieses und jenes. Und dann beißt du an, dann musst du ganz schnell den Schild des Glaubens hochziehen. Weil sonst trifft dich dieser Pfeil. Er sagt hier vom Pfeil, dem feurigen Pfeil, ein Pfeil der Lüge. Da musst du wissen, da musst du eben durch Glauben, es ist eben so, das hängt alles zusammen, die Waffen, diese Rüstung. Ja, der Glaube, der dann sagt, ich bin aber Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus, ist eigentlich unterm Strich das Gleiche wie der Brustpanzer der Gerechtigkeit, aber du ziehst es hoch, du hältst es hoch, du fängst diesen Pfeil auf und er bohrt sich nicht in deinen Kopf und nicht in dein Herz, dass da wieder Zweifel und Schuldgefühle und Sündenbewusstsein sich Raum schafft. Und dann bist du wieder auf der Verliererstraße. Du wehrst damit auch den feurigen Pfeil der Krankheit ab zum Beispiel. Weil du dann weißt, dass geschrieben steht, jedoch unsere Leiden, unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten, Jesus hat sie getragen und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ja, das ist genau die Methode, die du anwenden musst. Oder auch den Kranken lege ich die Hände auf und sie werden geheilt. Ja, und ihr legt euch selber oder gegenseitig die Hände auf im Namen Jesu und die Heilung wird stattfinden. Egal was es ist, ob Armut, ob Unglück, ob irgendeine Verführung, Versuchung, der Glaube hat die Fähigkeit zu widerstehen. Der Glaube bleibt standhaft. Der Glaube fängt diese Pfeile auf, damit sie eben nicht eindringen und dass sich in dir wieder irgendeine Festung des Unglaubens, des Zweifels und der Verdammnis bilden kann. Also glaube an das Blutopfer Jesu oder benutze auch den Psalm 91, wo geschrieben steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ja, keine Plage wird sich meinem Zelte nahen und so. Psalm 91, der Schutzpsalm wird er genannt, sehr gut als Schild des Glaubens anzuwenden. Also bekenne laut die Wahrheiten des Wortes, was Gott oder was Jesus für dich getan hat, was geschrieben steht und schau immer auf das Erlösungswerk. Stell dich immer auf das, was am Kreuz geschah. Schau dir immer auf das an. Schau nicht auf die Werke Satans, schau nicht auf deine Fehler, sondern schau auf das, was Jesus getan hat. Schau hin auf das Blut, das er vergossen hat, mit dem er die Erde gedrängt hat. Das zählt für uns und für dich. So, dann haben wir Nummer 5, den Helm des Heils. Er hat dir Heilsgewissheit gegeben. Heilsgewissheit in dem Sinn, du bist ein Gesegneter, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du hast das ewige Leben. Heil, das Wort Heil bedeutet Segen und auch Frieden. Und da heißt in der Schrift, Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Ja, da, wo der Helm sitzt, oder? Der Helm sitzt oben drauf. Und er schützt deine Gedanken. Er schützt eben, weil du geliebt bist. Ganz wichtig. Jetzt kommt Nummer 6, Gottes Wort, das Schwert des Geistes. Gottes Wort ist sehr wichtig. Erstens offenbart es uns viel Wahrheiten und zweitens können wir mit dem Schwert des Geistes die Waffen des Feindes zerschlagen. Wenn du jetzt mal vorstellst, so die Ritter oder die römischen Soldaten, wenn einer gegen den anderen kämpft mit seinem Schwert, wie sie gegeneinander schlagen, einmal ist das Schwert zum Angriff und einmal ist es auch zur Verteidigung, um das Schwert des Gegners wieder abzufangen und beiseite zu schieben. So ist es auch für uns, dieses Wort Gottes, das Schwert des Geistes, eine Angriffs- und Verteidigungswaffe gleichzeitig. Es steht geschrieben, das musst du wissen, und dann die Verheißung, die du hast, oder das Wort, das dir der Geist für die Situation gegeben hat, laut Hals proklamieren. Glaube diesem Wort. Wenn du auf Gottes Wort baust, stehst du auf dem Felsen. Gott ist kein Lügner und er steht zu seinem Wort. Das Wort Gottes musst du anwenden, nicht bloß probieren. Das ist ein Unterschied. Ob ich es bloß probiere, dann hast du vielleicht ein Plastikschwert in der Hand. Aber wenn du das mit der Glaubensgewissheit benutzt und aussprichst, dann hast du ein steilernes, starkes Schwert in der Hand, wo du siegreich sein kannst. Mache kühne Glaubensbekenntnisse. Glaubensbekenntnisse, die auf dem Wort Gottes beruhen. Und diese Glaubensbekenntnisse oder auch Befehle, die du da sprichst, schaffen Realitäten. Schaffen Realitäten in der geistlichen Welt und von da aus auch in deiner natürlichen Welt. Fang nicht an zu klagen und zu jammern und Gott auf Knien zu bejammern. Ja. Das zieht dich weiter nach unten. Gott sagt, hey, schau mal, was habe ich dir gegeben? Schau auf das, was ich getan habe am Kreuz. Schau auf die Verheißungen. Schau auf das, was ich dir gegeben habe an diesen Waffen und setze sie ein. Da müssen wir ein bisschen raus, wer sowas macht, raus aus diesem Baby-Kleinkinder-Stadium im Christsein. Ja, die kleinen Babys, ja, die schreien, wenn sie Hunger haben. Die machen sich noch nicht selber ein Fläschchen, oder? Die Kleinkinder, wenn sie hinfallen, oh, dann wird geschrien. Wir laufen sie zu Mama und oh, wie schlimm das ist. So verhalten sich die meisten Christen. Aber die Christen sollten zu Vätern und Müttern in Christus werden. Sie sollen zu reifen Christen werden. Sie sollen wissen, was Sache ist und anwenden und einsetzen, was der Herr gegeben hat und was der Herr am Kreuz getan hat. Und da bist du eben in der richtigen Position. Da sind wir beim Punkt 7, Gebet. Gebet als Bitte oder Fürbitte für andere. Gebet als Dank, als Lobpreis, als Anbetung. Und vor allem bete im Geist, sagt uns hier der Paulus. Bete im Geist, das heißt, bete in Sprachen, bete aber auch geistgeführt und benutze den Namen Jesus in der Gewissheit der Autorität, die in diesem Namen steckt. Nicht so aus Gewohnheit zum Schluss noch dranhängen, in Jesu Namen Amen. Wie heißt es im Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht leichtsinnig aussprechen oder so ähnlich. Ne? Könnte man hier fast dieses Gebot hervorkramen, obwohl wir nicht mehr unter Gebot stehen. Aber benutzt den Namen Jesus für das, was er wirklich ist, für die Autorität, für die Kraft und für die Herrlichkeit und nicht, ja, weil es die anderen auch so machen oder weil man es irgendwann so mal gelesen hat. Sei dir immer bewusst, was der Name Jesus ist, an seiner Stelle, in seinem Namen, in seinem Auftrag. Gut, eine weitere wichtige Sache, um im Sieg zu leben und nicht von Satan geschlagen zu werden, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 10. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Vergebung ist ein Punkt, an dem wir unbedingt festhalten müssen, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, damit wir nicht mit seiner List über den Tisch gezogen werden, damit wir nicht ausgeschmiert werden und zu Fall kommen. Ja, wir kennen ja seine Gedanken, die sind nicht unbekannt, sagt der Paulus. Er möchte zerstören, er möchte Unfreiheit bringen, Streit und Zwietracht und ja, Kriege und er möchte Christen entzweien, er möchte Familien entzweien und zerstören, die Gemeinden, die christlichen Gemeinden untereinander zerstören und gegeneinander aufbringen. Einfach Uneinigkeit, Streiterei, Eifersucht, neidisch zu sein. Oh, bei dem sind mehr im Gottesdienst. Ach, der macht das alles, der hat alles so schön und bei uns sind bloß ein paar Leute oder so. Nein, weg damit, diese ganze Unvergebenheit. Ja, der hat aber gesagt, und da war mal irgendwas vor 10 Jahren oder so, diese Unversöhnlichkeit, es schadet dir und den anderen und vor allem schadet es dir selber am meisten. Also Vergebung und die Demut, die dazu notwendig ist, ist absolut gewinnbringend für dich. Das sind Verhaltensweisen, um die Werke Satans zu zerstören. Wenn Menschen sich vergeben, wenn Menschen sich annehmen und lieben, dann kann der Satan nichts machen. Da hat er keine Chance, sie zu entzweien. Da muss er unverrichtete Dinge wieder abdeckeln. Deshalb hat der Herr ja seinen Charakter, seine Liebe in unsere Herzen gelegt und es soll immer mehr sichtbar werden. Also fang an zu vergeben. Wenn irgendjemand vielleicht mal was gesagt hat, was dir nicht passt hat oder in den falschen Kragen bekommen hast, obwohl es der andere gar nicht so gemeint hat, vergib, weil du tragst dir nach. Ja, wenn du ein nachtragender Mensch bist, tragst du nach und dann hast du die Last am Rücken. Der andere hat vielleicht schon lange vergessen, die Sache, und du trägst die Last. Also vergib, damit du die Last losbekommst. Da muss natürlich unser stolzes Fleisch ein bisschen überwunden werden, ein bisschen gedemütigt wird es dann. Das Fleisch ist gewohnt, die Herrschaft zu haben. Das Fleisch ist gewohnt, zu sagen, ich habe Recht und jetzt gebe ich dem mal richtig Kontra oder so. Der ist ja schuld und so weiter. Ja, der flache Verstand, die ganzen Emotionen, die dann auch noch drinstecken in solchen Dingen. Es rebelliert, wenn Vergebung kommt und wenn der Heilige Geist da auf Vergebung pocht. Es rebelliert auch dann, wenn dein Geist in dir aufkommt und fängt an, diesen Menschen, mit dem du im Zwietracht warst, fängt dein Geist an, plötzlich zu lieben. Ja, und dein Fleisch sagt, nein, will ich aber nicht lieben. Der hat ja dieses und jenes getan und gesagt. Dann gib deinem Geist den Raum. Das Fleisch muss sich dem Geist nach und nach unterordnen. Und es können Freundschaften entstehen, es können Beziehungen entstehen, es können Werke entstehen, wenn das geschieht. Und wie gesagt, da hat jetzt der Satan gar nicht einmal so viel zu tun damit. Da wird er vielleicht oft zu Unrecht beschuldigt. Da muss sich einfach das Fleisch dem Geist unterordnen, auch wenn es ihm schwerfällt und sagt, ich will aber nicht. Ich habe schon immer so und so gemacht. Aber wenn du willst, dass du als Christ siegreich sein kannst und erfolgreich sein kannst, dann muss zwangsläufig das Fleisch sich dem Geist unterordnen. Und wenn das Fleisch das einmal akzeptiert hat und gelernt hat, sich dem Geist unterzuordnen, dann wird es auch leichter. Es wird immer wieder mal das Fleisch versuchen, wieder Chefrolle einzunehmen, aber lass es nicht zu. Darum ist dieses Sprachengebet so wichtig, weil du deinen Geist dauernd in Bewegung hältst, dauernd mit Nahrung füllst, dauernd aktiv hältst. Dann ist das Fleisch so klein mit Hut. Und der Feind natürlich auch, der liebt es nicht, wenn er dich in Sprachen beten hört. Und er weiß genau, dass das richtige Gebet ist. Er weiß genau, dass sich die Salbung freisetzt, wenn du in Sprachen betest. Er weiß genau, dass das Licht eingeschaltet wird wie ein Scheinwerfer. Und das mag er halt einfach nicht. Gut. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, sagt Petrus 5,6. Also dieses Vergeben ist eine Art Demütigung unter die Herrschaft, unter die Regierungsherrschaft des Geistes, unter die Hand Gottes. Und er erhöht dich zur rechten Zeit. Ja, der Stolze wird erniedrigt und der Demütige wird erhöht. So einfach ist es eigentlich. Aber dann musst du entscheiden, was du am liebsten hast. Gedemütigt zu werden oder sich selber zu demütigen, sich zurücknehmen, unterzuordnen und dann erhöht zu werden, gesegnet zu werden. Dich kann er dann in Positionen setzen, wo du einfach so als stolzer Mensch nicht hinkommst. Jakobus 4,7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ein interessanter Vers. Jetzt geht's wieder los mit dem unterwerft euch nun Gott. Unterordnung unter Gottes Herrschaft. Demütigen vor ihm, er ist Herr. Nicht bloß sagen, ja, Jesus ist der Herr und dann tun, was man will, sondern wirklich Jesus Herr sein lassen und damit widerstehst du dem Teufel. Und was tut der Teufel dann, schreibt er hier? Er flieht vor dir. Ja, was Schöneres gibt's nicht. Wenn der Teufel vor dir wegläuft, wenn du bloß noch siehst, wie seine Gewänder da flattern, weil er wegläuft in Angst und Schrecken, sagt das Lexikon, wenn man nachschließt, was fliehen bedeutet, in Angst und Schrecken davonlaufen. Aber was Besseres kann da nicht passieren, oder? Nicht wir laufen vor dem Teufel davor, ach, und tut ihm schon wieder was an. Nein, wir widerstehen ihm und er flieht. Halleluja, weil wir in Christus sind. Und in Jesus haben wir den Sieg. Ja, wir bleiben demütig und er erhöht uns. Viele Menschen meinen, sie müssen was darstellen, sie müssen was sein. Ja, und nicht Christen ist eh normal. Aber bei Christen muss es nicht so sein. Du brauchst nicht irgendwas darstellen, was sein. Vom natürlichen Standpunkt her sind wir nichts. Aber er erhöht uns, der geistliche Standpunkt. Da sind wir was. Da sind wir Prinzen und Prinzessinnen, da sind wir Königskinder, Gotteskinder. Darauf können wir, ja, wenn man so will, stolz sein. Aber wir lassen uns dieses nicht raushängen, sondern wir bleiben in dieser Demut, in dieser wahren Demut. Nicht die komische, religiöse, falsche Demut, wo er eigentlich schon wieder stolz ist drauf, wie demütig das er ist. Das ist ein ganz gemeines Spiel. Nein, in einer ganz einfachen Unterordnung unter Gottes Autorität und Herrschaft und seinem Willen, dann passt es. Dann kannst du leicht sagen, wie es im Vaterunser-Gebet heißt, dein Wille geschehe. Ja, wie im Himmel, so auf Erden. Dann hast du diese Bedenken nicht mehr, weil du weißt, Gott ist gut zu mir. Gott erhöht mich, wenn ich demütig bin. Er gibt mir den Sieg. Er ist der Herr. Und so können wir in all diesen Kämpfen bestehen, siegreich sein, aber eben nur, wenn wir nach den Spielregeln kämpfen, wie uns die Bibel das vorgibt. Darum haben wir ja die Bibel, damit wir das lesen können, was Sache ist. Und wenn wir uns nach diesen Spielregeln richten, haben wir den Sieg schon in der Tasche. Der Herr hat uns nicht schwach und nackt auf dieser Erde gelassen. Er hat uns diese Waffenrüstung gegeben, damit wir sie haben, damit wir sie auch einsetzen. Diese Waffen sind dein Schutz und sind dein Sieg. Wenn du sie nicht einsetzt, na, dann ist es eben nicht dein Schutz und dein Sieg. Wenn du bloß in der Vitrine stellst, nützt es nichts. Darum lerne diese Rüstung kennen und anzuwenden. Dann brauchst du dich nicht mehr vor dem Teufel zu fürchten, weil er ist auf Flucht. Wenn du in dieser Rüstung bist, ist der Teufel auf dem Fluchtweg. Also fixiere dich auf das, was der Herr getan hat, auf das, was er dir gegeben hat, auf seine Macht und Vollmacht und fixiere dich nicht auf das, was der Teufel dir schon wieder antun könnte. Ja, viele Christen haben schon Angst vor morgen, weil der Teufel könnte schon wieder irgendwo irgendwas. Nein, bleib in der Rüstung, dann kann er nichts. Er kann vielleicht ein bisschen Huhu machen und dich versuchen zu schrecken, aber wenn du dann das Schwert ziehst und aussprichst, was geschrieben steht, dann ist er wieder auf dem Rückzug. So läuft das Spiel. Also schau auf das, was der Herr getan hat und diesen Sieg von Jesus und vor allem, dass du mit ihm in dem Sieg bist, weil du mit ihm auferstanden bist, dann bist du auf der Siegerstraße. Manche meinen sogar, Gott ist mein Gegner. Gott schickt mir die ganzen Schwierigkeiten, weil er mich prüft, weil er, keine Ahnung, mich züchtigt oder weil ich irgendwo gesündigt habe. Alles Blödsinn. Gott ist für dich, er ist nicht dein Gegner. Gott liebt dich. Du bist sein Kind, er ist dein Papa und er mag dich. Vielleicht kommt es noch ein bisschen treffend darüber. Er mag dich. So wie du bist, mag er dich. Und wo du nicht so bist, wie es vielleicht sein sollte, da verändert er dich. Nicht, weil er dich straft und züchtigt, sondern weil er dich verändert. Also, weil er seine Liebe in deinen Geist hineingießt. Und wenn diese Liebe die Oberhand bekommt, wirst du automatisch verändert. Dann vergibst du einfach, weil die Liebe, die will vergeben. Wenn du mal 1. Korinther 13, glaube ich, liest, wie die Liebe ist, dann kommst du drauf. In all diesen Schwierigkeiten, die es trotzdem gibt in unserem irdischen Leben, sagt uns Römer 8, 37, sind wir mehr als Überwinder. Nicht nur Überwinder, sondern mehr als Überwinder. Und wie? Durch den, der uns geliebt hat. Und wer hat uns geliebt? Unser himmlischer Vater, Gott, hat uns so sehr geliebt, dass er Jesus an unserer Stelle in den Tod geschickt hat. Ja, und auch Jesus hat uns geliebt, weil er gehorsam war und ans Kreuz für uns gegangen ist. So ist es. Aus dieser Sichtweise können wir überwinden, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, auch wenn Attacken gegen uns gefahren werden. Wir bleiben in der Oberhand, in der Siegesposition, in der Herrschaft unter Jesus. Und wir sollen mit ihm herrschen. Ja, nicht nur Jesus ist der Herr, das wissen wir alle. Aber der Herr hat uns auch zur Herrschaft bestimmt. Sozusagen, Jesus ist der Oberherr und wir sind die Mitherren. Das ist unsere Position in Christus. Da sollen wir in seinem Namen und in seiner Kraft in unserem Leben herrschen. Nicht von Satan beherrscht werden und von den Umständen und von anderen Menschen, sondern wir sollen herrschen. Ja, das ist eine klipp und klare Aussage in Römer 5, 17. Jetzt zum Schluss noch. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Hast du die Gabe der Gerechtigkeit empfangen? Ja, dann kannst du im Leben herrschen durch wen? Durch Jesus. Durch Jesus Christus, durch eben diese Werkzeuge, diese Waffen, diese Dinge, die ich jetzt gelehrt habe, kannst du herrschen und kannst siegreich sein und nicht der Besiegte. Darum sagt der Paulus in Epheser 6,10 vor der Waffenrüstung: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist das Endziel. Letztendlich werdet stark im Herrn, in Jesus, in seiner Kraft, in seiner Macht, in seiner Stärke, in seinem Namen, in der Salbung, werdet stark. Und mach immer wieder das Bekenntnis: Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich nehme zu im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich werde immer stärker im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das sind Dinge, die sollst du bloß lesen und ja, habe ich es gelesen. Das musst du aussprechen, deinen Glauben reinsetzen. Das sollte für uns Christen das Ziel sein. Stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wer nur in seiner eigenen Kraft stark werden will, naja, die kommt halt einfach nicht weit. Manche wissen vielleicht ein bisschen mehr, sind ein bisschen schlauer. Manche haben vielleicht ein bisschen mehr Muskeln wie die anderen. Aber das ist begrenzt. Aber Gottes Macht und Stärke ist unbegrenzt. Da kannst du siegreich sein. Ja. Ich weiß von einem Bodybuilder, Riesenmuskeln, Preise eingeheimst, sehr stark und der Krebs hat ihn zerfressen. Da hat ihm die ganze Kraft seiner Stärke nichts genutzt. Aber die Macht Jesu und seiner Stärke hätte ihm was genutzt. Aber er wusste es einfach nicht. Also hör nicht dem brüllenden Löwen zu. Ja, das hört sich manchmal bedrohlich an, wenn der Satan lauthals dich anklagt und dich herausfordert. Hör nicht dem brüllenden Löwen zu, sondern hör dem Löwen aus dem Stamme Juda zu, so wird Jesus genannt, weil er ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Herr über all diese Dinge. Der brüllende Löwe kann nichts tun, wenn du ihm nicht zuhörst. Aber wenn du ihm zuhörst, verschlingt er dich. Genau so heißt es da in der Schrift. Er ist wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also hör ihm nicht mehr zu, dann verschlingt er dich nicht. Hör dem Wort Gottes zu, nutze diese Waffenrüstung. Alles, was ich heute gelehrt habe, ist für jeden Einzelnen ein ganz wichtiger Baustein in seinem Christenleben, um eben stehen bleiben zu können, siegreich zu sein und erfolgreich zu sein. Darum bauen wir diese Wahrheiten in unsere Herzen, dann bleiben wir eben auf der Siegerstraße. Gut, also zum Schluss, 1. Korinther 16, 13. Wachet, stehet fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Seid mannhaft, seid stark. Im Glauben, ja, in der Wahrheit. Dann können wir uns unseres Lebens erfreuen, weil der Segen sich da freisetzt. Okay, Leute, es tut mir leid, es ist ein bisschen später geworden. Aber es ist einfach wichtig. Ich hoffe, es ist keiner eingeschlafen. Wenn ja, dann wacht er jetzt im Lobpreis wieder auf.